Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Jakob Bodenmüller von Parkdepot.
ImmoSmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf ImmoSmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und wir haben heute ein Interview. Heute jemanden, der erst 29 ist, aber 166 Mitarbeiter bei sich sozusagen im Unternehmen aufgebaut hat. Und das Ganze in gerade mal 3 Jahren seit der Gründung in München. Also ein spannender Interviewgast. Wer das ist und was er macht, wird er uns jetzt gleich erzählen. Und ich sage erstmal herzlich willkommen Jakob Bodenmüller von Parkdepot. Schön, dass du da bist, Jakob.
Hi Christopher, freut mich auch sehr.
Jakob, jetzt kann das sein, dass der eine oder andere, der mit seinem Auto vielleicht mal durch ein Parkhaus gefahren ist, wo keine Schranke war, schon weiß, wer ihr seid und was ihr macht. Aber ich muss dazu sagen, ich bin ja auch so viel mit dem Auto unterwegs und habe das auch schon 1-2 Mal gesehen und mich dann schon mal gewundert. Ich sag mal so, in der Regel habe ich meistens eine Schranke davor. Und vielleicht magst du mal erzählen, was ihr mit eurem Unternehmen macht und wer du bist.
Klar, gerne. Ich bin der Jakob. Ich habe vor 3,5 Jahren mit meinem Bruder und 2 guten Freunden Parkdepot gegründet. Wir sind eigentlich ursprünglich, ja, war das irgendwie ein Uni-Projekt. Mein Mitgründer, der war in Stanford, hat an dieser Computer Vision Technologie geforscht. Und wir haben dann Parkdepot gegründet. Wir sind am Anfang wirklich bei uns im Apartment gestartet, sind dann von Parkplatz zu Parkplatz gelaufen und haben mit den Besitzern gesprochen, haben gefragt, was sie für Probleme haben und wie wir sie lösen könnten. Und unsere Lösung ist im Prinzip basierend auf Kamerasystemen. Das heißt, wir ersetzen Schrankanlagen, wir ersetzen Kontrolleure, wir ersetzen alles, was irgendwie herkömmlich auf Parkflächen an Technik eingesetzt wird, durch kamerabasierte Systeme. Das heißt, wir haben tatsächlich auch so eigene Installationsteams, die fahren dann wirklich auf den Parkplatz, installieren die Kameras, installieren Schilder, installieren alles, was wir da sonst an Technik unterdessen haben. Und dann bewirtschaften wir Parkflächen. Und wir sind sozusagen, ja, wie gesagt, wir sind gestartet vor 3,5 Jahren einfach bei uns im Apartment und dann gewachsen, bewirtschaften und sind unterdessen einer der größten Parkplatzbewirtschafter in Europa geworden und haben da auch irgendwie so eine Welle losgetreten. Also unterdessen bewirtschaften, werden immer mehr Schrankanlagen ausgebaut, immer mehr Konkurrenten kommen auch auf den Riecher und statten sozusagen Parkflächen mit Kamerasystemen aus.
Ja, jetzt nochmal, ich habe gesehen, ihr habt schon, also Stand März oder der letzte Stand, den ich hier so in meinem Factsheet stehen habe, hattet ihr ja 500 Parkflächen live sozusagen, also wo das wirklich schon genutzt wurde, das ganze Thema. Aber wie funktioniert das? Also normalerweise klassisch, ich fahre zu einer Schranke, ich ziehe ein Ticket, wenn die ganz modern sind, dann scannt das Ding da schon mein Kennzeichen sozusagen, das habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass da eine Kamera steht. Aber das ist auch sozusagen dann schon alles. Da muss ich meistens an so einen Parkautomaten oder eben vielleicht eine App oder so und muss dann wieder raushauen. Und was mich ja immer ärgert, ich habe immer hier bei mir in der Tasche tatsächlich vorne drin, habe ich immer so Kleingeld, weil manchmal kannst du beim Automaten dann nicht mal mit dem Handy bezahlen oder irgendwie mit der Karte und dann stehst du da irgendwie abends um 8 und willst da raus und kommst nicht raus und musst den Knopf drücken, dass dich irgendwer manuell rausläuft. Wie läuft das bei euch?
Voll. Also grundsätzlich gibt es so ganz, ganz verschiedene Lösungen für verschiedene Zielgruppen. Also es gibt so das, was du jetzt beschreibst, so das klassische Parkhaus. Wo du, das läuft bei uns so, du fährst rein, dein Kennzeichen wird gescannt, wir haben unterdessen auch so Monitore an den Einfahrten, dann steht da, hey, hier, willkommen, bla bla, das ist dein Kennzeichen, wurde es aufgenommen. Dann kannst du im Shoppingcenter, das ist so ein typischer Anwendungsfall, gehst du einkaufen, machst deine Shoppingtour, kommst zurück zu deinem Auto, kannst dann sozusagen bei uns entweder digital direkt online über dein Kennzeichen bezahlen. Das heißt, du gibst dann online dein Kennzeichen ein, kannst dann den Bezahlprozess abschließen. Dann steht dann, hey, du zahlst hier irgendwie 2-3 Euro. Oder wir haben unterdessen auch so Bezahlterminals, wo du dann sozusagen direkt auch irgendwie in Deutschland zahlen tatsächlich immer noch super viele Leute direkt bar. Dann kannst du am Bezahlterminal zahlen. Das ist jetzt so eine Lösung für irgendwie Shoppingcenter. Dann gibt es aber auch irgendwie
Aber auch Lösungen da, für, auch da nur kurz zwischengeraut, auch da ohne Schranke, also weil...
Genau, alles ohne Schranke. Also wir haben keinen Parkplatz mit Schranke.
Und wie, die Schranke wie zahlst du dann am Terminal sozusagen? Also wie weiß ich, du musst dann dein Kennzeichen da eingeben oder wie funktioniert das?
Genau, du gibst dein Kennzeichen ein und zahlst dann sozusagen für das Kennzeichen. Okay. Und ich sag mal, bei uns, so die Schranke ist tatsächlich immer das Teuerste an der ganzen Parkraumtechnik. Einmal die Installation natürlich, also eine ganze Schrankenanlage kostet normalerweise irgendwie eine Viertelmillion oder sowas, also für so ein Parkhaus also schon echt signifikante Kosten. Und dann ist super teuer die Wartung. Dann zahlst du irgendwie, sag ich mal, 600 bis 1000 Euro im Monat für einen Wartungsvertrag, weil dann, ich sag mal, das Schwierige ist immer, wenn die Schranke kaputt ist, die Leute sind drin, sind sozusagen eingesperrt, dann musst du innerhalb von irgendwie ein paar Stunden reagieren und sozusagen das ganze System wieder reparieren und das ist halt einfach super teuer. Und der ganze Prozess fällt bei uns einfach weg.
Jetzt hattest du gesagt, zweiter Anwendungsfall hatte ich auch bei euch auf der Seite gesehen, so Parkflächen von zum Beispiel McDonald's oder also so, normalerweise ist es ja so, du fährst da kostenlos rauf. Manchmal, so ich als alter Vertriebler, habe dann manche McDonalds-Parkplatz schon genutzt, um da mal kurz zwischenzuparken für eine Stunde, wenn beim Kunden nichts rein war. Aber wie ist das sozusagen im Anwendungsfall?
Also so grundsätzlich muss man sagen, wir sind ja 2019 gestartet und als wir, als Covid losging, das war ja März 2020, da waren wir im Team so 10, 15 Mann und sind dann eigentlich so komplett mit Covid eigentlich gewachsen. Und bei uns gab es eigentlich so zwei Zielgruppen, die eigentlich ein richtig gutes Geschäft noch, mit denen man eigentlich noch reden konnte und an die man verkaufen konnte. Das waren Supermärkte. Die haben natürlich so, Supermärkte waren ja immer offen, haben sogar viel mehr Umsatz gemacht, Parkplätze waren voll. Und das andere war tatsächlich auch McDonald's. McDonald's hat einfach wegen dem Drive-Thru, haben die irgendwie, ich glaube, die hatten 25% mehr Umsatz in der Covid-Zeit, weil einfach jeder diesen Drive-Thru benutzt hat. Und wir haben uns auch einfach super stark, also in der Parkbranche, so sind eigentlich alle unsere Konkurrenten, haben ein super schlechtes Geschäft gemacht in der Zeit, weil einfach viel weniger geparkt wird, die Leute sind im Homeoffice, die Leute sind irgendwie zu Hause geblieben. Und wir sind halt wie irre gewachsen, weil wir uns auf die fokussiert haben. Wir sind unterdessen auf jedem, ich glaube, sechsten McDonald's-Parkplatz in Deutschland. Und was wir da machen, ist, wir installieren das Kamerasystem. Wir ersetzen da eigentlich meistens, ehrlicherweise, Kontrolleure. Also aktuell auf dem McDonald's-Parkplatz oder Supermarkt-Parkplatz ist normalerweise irgendwie eine Parkzeit von 1-2 Stunden. Und wenn du länger stehst, dann kriegst du ein Knöllchen von einem Kontrolleur. Und das sozusagen ersetzen wir durch unser Kamerasysteme. Das heißt, wir messen dann tatsächlich die Parkzeit, also wie lange parken die Leute da. Und wenn sie zu lange parken, dann kriegen sie sozusagen, dann geben wir die Daten ans Kraftfahrtbundesamt weiter und die kriegen dann tatsächlich auch einen Strafzettel zugeschickt. Das heißt, das ist eine. Und dann können wir über unser Kamerasystem, deswegen sozusagen findet es auch so viel Anwendung jetzt, auch darüber hinaus dann viel mehr anbieten, dass wir dann sagen, okay, wir können die Parkplätze, wir wissen ganz genau, der McDonald's-Parkplatz ist am Wochenende frei, ist vielleicht in der Nacht, steht da keiner, dann können wir die Parkplätze weiter vermieten und können dann sozusagen den Parkraum so effizient wie möglich einfach nutzen und alles vermieten, was irgendwie frei ist.
Aber wie funktioniert das? Du hast dann Anwender, die App von euch haben und dann wissen, wo freie Flächen sind, wo man parken kann, oder wie läuft das?
Genau, also wir messen sozusagen die Auslastung von dem gesamten Parkplatz. Wir messen dann ganz genau, hey, eigentlich sind nachts immer 10 Stellplätze im Schnitt frei. Und die Stellplätze vermieten wir dann über Plattformen, kann man dann auch über irgendwie die herkömmlichen, so Easy Park und die ganzen Parking-Apps sozusagen anmieten.
Ja, okay. Ja, habe ich tatsächlich bisher auch noch nicht gesehen, aber es ist ja erstaunlich. Das ist ja eigentlich eine gute Idee. Gerade in einer Stadt wie Hamburg gibt es ja Stadtteile, wo es keine Tiefgaragen gibt, weil Altbau, und dann musst du da irgendwie eine Stunde rumfahren, damit du mal einen Parkplatz findest. Ne? Also, und da könnte man sozusagen für so einen Fall, dass man sich abends ärgert, die Lieblingsserie losgeht und man dann sozusagen noch schnell ein Parkticket bucht.
Voll.
Jetzt hast du gesagt, ich hatte es auch in der Recherche gesehen, du hattest ja tatsächlich ein erstes Unternehmen gegründet, 2016, wo ihr euch ja mit diesem Thema Livestreaming, Videoanwendungen beschäftigt habt. Aber wie ist jetzt die Idee daraus entstanden und auch ein Geschäftsmodell zu sagen, ey, wir machen das oder nutzen das jetzt für Parkhäuser oder Parkflächen?
Also es war ehrlicherweise relativ unabhängig. Also ich bin so aus dem Studium bin ich, ich habe hier in München studiert an der TU und irgendwann habe ich einen Freund von mir im Supermarkt getroffen und der sagte so, hey, sie gründen da jetzt ein Startup und sie lizenzieren die Technologie vom Fraunhofer-Institut ja, für so Livestreaming-Anwendungen auf Smartphones. Und ich war relativ blauäugig, keine Ahnung von irgendwas gehabt damals noch und dann gesagt so, hey, cool, ja, das klingt irgendwie, das klingt mega cool, ich bin am Start. Und war dann so irgendwie der Vierte, der da dazugekommen ist. Das Startup hieß Higgs. Und da hatten wir sozusagen diese Technologie vom Fraunhofer-Institut, um irgendwie so, so mehr Perspektiven-Livestreams zu steuern und dafür die Software sozusagen. Und da bin ich so reingerutscht und habe da einfach mitgemacht. Und da hat von Anfang an irgendwie gar nichts funktioniert. Also wir wollten die Technologie dann irgendwie verkaufen. Es gab irgendwie keinen Anwender. Wir haben dann alles Mögliche ausprobiert. Wir sind am Anfang, wollten wir es irgendwie an Sportvereine verkaufen, Handballvereine und so weiter. Und da haben wir gemerkt, so hey, die haben, so ich weiß noch so, der erste Tag, wo wir das mal ausprobiert haben, da waren wir beim Handballverein, kein Internet gehabt, so Livestreaming hat schon mal gar nicht funktioniert, sah grauenvoll aus, alles hat geruckelt. Schlimmer als hier bei dir im Video gerade. Livestream ist immer scheiße, funktioniert immer nicht. Und da haben wir mal so, die hatten irgendwie 50 Euro Marketingbudget im Jahr, so davon kannst du auch keine Tech-Firma aufbauen. Und das hat irgendwie alles nicht funktioniert. Und dann haben wir wirklich verrückte Sachen probiert. Dann haben wir irgendwie gedacht, okay, wir livestreamen jetzt irgendwie geile DJs. Dann standen wir wirklich irgendwie um 3 Uhr nachts da. Ich weiß nicht, auch noch in München, Alan Walker legt auf. Wir räumen im Club irgendwie alle auseinander. So, Jungs, wir müssen jetzt hier einen Livestream starten. Alle todesmüde. und dann haben wir gewartet bis 3 Uhr morgens. 3 Uhr morgens fängt Alan Walker an aufzulegen und alles bricht ab. So, weil irgendwie jeder holt sein Handy raus. Das ganze WLAN-Netzwerk bricht zusammen. Hat alles wieder nicht funktioniert. Dann haben wir irgendwie probiert, so Hochzeiten live zu streamen. Das waren dann so Anwendungen, so, keine Ahnung, wir haben dann gesagt, so, hey, hier findet irgendwie eine türkische Hochzeit in Deutschland statt und die Familie in der Türkei, die will das Ganze mitbeobachten. Aber hat irgendwie auch nicht geklappt. Also da hat wirklich gar nichts geklappt so richtig. Dann sind wir irgendwann, sind meine Mitgründer zum Teil rausgegangen. Und da war ich noch mit dem technischen Mitgründer, der Lukas. Wir waren dann noch zu zweit in der Firma und haben uns dann so für so Startup-Programme in den USA beworben. Das war eigentlich ganz cool. Dann sind wir nach New York gezogen in so ein Startup-Programm, wo wir dann von einem der ersten Google-Mitarbeiter, der das Programm leitet, gecoacht wurden. Das Programm heißt AngelPad. Und da haben wir dann wirklich nochmal die Idee komplett über Bord geworfen, haben nochmal irgendwie super viel iteriert, haben irgendwie andere Ideen ausprobiert im Livestreaming. Und da habe ich wirklich insgesamt, also das ging dann noch so, da waren wir ein Jahr in New York und im Silicon Valley, haben dann auch so erste Kunden gewonnen. Und dann ging auch das wieder irgendwie alles zugrunde. Dann ist mein Mitgründer ausgestiegen, dann ist mein Visum abgelaufen, dann bin ich irgendwie zurück nach Deutschland gekommen. Mhm. Und habe dann tatsächlich allein, dann ist mein Mitgründer rausgegangen und dann war ich tatsächlich allein in der Firma. Und irgendwie so, da habe ich auch schon so gemerkt, so hey, ich weiß entweder ich bin wahnsinnig, dass ich jetzt hier immer noch in der Firma weiterarbeite oder mein Gedanke war, meine Mitgründer, die ich da hatte, die haben nicht so viel Passion für die Sache. Mhm. Mir macht es mega Spaß, ich habe mega Bock an diesen Sachen zu arbeiten. Und dann habe ich alleine noch weitergemacht, hatte dann hier auch in Deutschland irgendwie nochmal ein paar coole Kunden, haben dann mit dem FC Bayern hier so ein Projekt gelauncht und so. Habe dann aber gemerkt, so hey, das ganze Projekt entwickelt sich dann auch eher in so ein Agenturbusiness. Mhm. Also ich habe dann irgendwie gemerkt, so hey, gerade FC Bayern war eigentlich so der einzig große Kunde, den ich dann hatte, die dann immer mehr, ich habe dann so Livestreaming-Anwendungen für deren App gebaut. Es war auch cool, da haben wir dann irgendwie so Livestreams mit Thomas Müller und den ganzen großen Spielern da gedreht. Es war irgendwie ganz cool, aber irgendwie habe ich gemerkt, so, hey, das entwickelt sich alles eher in so ein Agenturbusiness Und ich bin auch überhaupt nicht der Typ dafür. Der FC Bayern, der hat halt extrem hohe Qualitätsstandards. Und also ich bin dann so ein ohne Arbeitserfahrung, so ein dahergelaufener Student gewesen, der auf einmal irgendwie Livestreaming-Anwendungen baut. Und da hat vorne im Tilt gar nichts funktioniert.
Aber schon mit Mitarbeitern oder hast du das alles alleine gemacht?
Ich hatte dann ein paar Mitarbeiter, aber es waren hauptsächlich dann so Freelancer. Ich hatte dann ehrlicherweise so einen Mitarbeiter in Russland, in Moskau, der so die Technik gebaut hat. Cooler Typ. Aber also gerade echt, ich sage euch, Livestreaming-Anwendung ist das Schlimmste. So, da muss halt in dem Moment muss halt alles funktionieren. Ne? Das widerspricht eigentlich so dem Startup-Gedanken. So 80-20 irgendwie, alles andere wird irgendwie nachher gefixt. Und da muss ja wirklich alles in dem Moment funktionieren. Und dann irgendwie jedes Mal bei irgendeinem Livestream war dann wieder ein Nokia 95C so ungefähr, was den Livestream nicht richtig anschauen konnte. Und wo dann irgendein böser FC Bayern-Fan sich wieder richtig beschwert hat, dass es auf seinem Handy nicht funktioniert hat. Und der FC Bayern dann todessauer auf mich war. Ja, da habe ich gemerkt, ey, irgendwie, das ist zwar cool, aber so richtig dann auch nicht so das, wo ich meine Zukunft sehe. dann kam es so, dass da ist dann ein Freund auf mich zugekommen und hat mir von dieser Parking-Idee erzählt. Das war irgendwie ein Uni-Projekt hier in München und der Eigentümer, beziehungsweise der Auftraggeber des Uni-Projekts, das ist der größte Schildhersteller, ist ein bisschen kompliziert, aber ich versuche es zu erklären, ist der größte Schildhersteller hier in Deutschland, die heißen Bremica. Mhm. Mhm. Und Bremica hat sozusagen irgendwie gesagt, so hey, wir machen hier mal ein Uni-Projekt und schauen, was für Schilder wir auf Parkplätzen verkaufen können. Und da ist das Team dann auf die Idee gekommen, so hey, eigentlich das Schild ist total egal, die brauchen Kameras. Und die ganzen Studenten haben dann aber gesagt, so hey, die Idee ist gut, aber wir haben alle keine Lust irgendwie das zu machen, wir haben alle irgendwie andere Ideen. Aber da gibt es einen verrückten Typen, der war im Silicon Valley und der ist vielleicht verrückt genug, vielleicht gründet der die Firma. Und habe mich irgendwie connected mit dem Geschäftsführer von Bramica. Mhm. Felix heißt er. Habe ich mich mit Felix getroffen und er fand die Idee irgendwie auch mega cool. Meinte so, hey Jakob, so ich finde die Idee mega cool. Ich würde dir irgendwie ein gutes Geschäftsführergehalt geben. Ich würde 500.000 Euro in die Firma investieren und du baust die auf. War schon ein guter Deal. So habe ich auch erstmal für dich so in der Situation, ne, ich irgendwie verwirrter Münchner, der irgendwie gerade aus den USA kam, sich irgendwie gar nichts auf die Kette bekommen hat, nur irgendwie einen bösen FC Bayern-Kunden hat, war für mich erstmal ein guter Deal. So, ne? Und dann habe ich auch mit ihm gesprochen und hat er mir gesagt, so hey, okay, pass auf, das Ganze wird dann so laufen, du bist sozusagen der erste Angestellte und du bekommst dann 20% der Firma, so ungefähr. So ist halt ein Mittelständler, so denken die Mittelständler. Und ich kam halt aus dieser Startup-Welt, aus dem Silicon Valley so ungefähr, und ich habe gesagt, du hast es noch nicht ganz richtig verstanden. Du bist mein erster Investor, das ist meine Firma, und du kriegst 20% und 80% gehören mir. Und irgendwie habe ich dann auch in den Gesprächen gemerkt, so hey, erstens, da wären wir uns nicht so richtig einig, und so von meinem Gefühl, so, wenn ein Startup irgendwie richtig Gas geben soll, so dann irgendwie da mit einem Mittelständler so abhängig zu sein und da so eng zusammenzuarbeiten, war irgendwie nicht so meine Vorstellung. Und dann, das hat mir echt im Herzen wehgetan, aber dann habe ich ihm gesagt, so pass auf, ich kann es nicht machen. Und er sagt dann auch so, hey, okay, passt, ich habe hier einen BMW-Mitarbeiter, der ist mir sowieso irgendwie genehmer, der gründet jetzt die Firma. Und dann hat er die Firma gegründet, die hieß dann Parking Next, mit dem BMW-Mitarbeiter. Und ich habe da erstmal gar nichts gemacht und habe dann irgendwie mit meinem Bruder drüber gesprochen und dann mit meinem Kollegen, der gerade in Stanford war, der war sozusagen, es hat irgendwie gut gepasst, so, weil er hat genau in der Technik geforscht. Und dann kam noch der vierte dazu, das ist auch ein Schulfreund von mir, der hat eigentlich Medizin studiert, der war zu der Zeit in Harvard und ist ein super, super smarter Typ, der Yukio heißt er. Und wir haben dann immer über diese Idee gesprochen. Und irgendwann haben wir so gesagt, so, Jungs, wir finden die Idee irgendwie geil. So, wir haben den Punkt verpasst, wo wir mit Bremica zusammenarbeiten können. Aber wir starten einfach mal. So, wir nehmen uns einfach mal alle einen Monat. Das war im April 2019. Und ja, wir legen so, mein Bruder, der hat auch in Düsseldorf gewohnt. Er hat gesagt, du kommst einfach zu uns auf die Couch. Schläfst, ich habe mit Basti zusammen gewohnt das war sozusagen der bei uns die Technik baut. Und der Yukio, der ist dann auch einfach nach München gekommen. Und dann haben wir einfach mal einen Monat uns ist den April genommen und sind dann einfach losgelegt. Und so, da habe ich auch am Anfang, den Jungs direkt gesagt: So, Jungs, so, ich habe jetzt irgendwie durch meine ganzen Gründungen versuche da eigentlich so gelernt, so, das Wichtigste ist erstmal Product Market Fit zu finden. Deswegen war auch am Anfang irgendwie geil, weil ja, die Jungs kamen irgendwie Harvard, Stanford, irgendwie super schlaue Jungs. Ja. Ich habe denen am Anfang erstmal so gesagt, so, Jungs, wir machen nichts anderes, als dass wir, also wir bauen kein Produkt, wir bauen keine Website, wir machen gar nichts. Wir laufen einfach tagtäglich von Parkplatz zu Parkplatz und sprechen mit den Parkplatzbesitzern und versuchen denen schon mal das Produkt zu verkaufen, was wir noch gar nicht haben.
Harter Tobak für die Jungs wahrscheinlich. Schön in die Kaltakquise.
Voll in die Kaltakquise rein und auch so irgendwie erstmal ein Produkt verkaufen. Ja, und du, so wie die größten Studenten sind wir dann wirklich von Baumarkt zu Baumarkt gelaufen. Und dann ist die Magic passiert. Ja, die Magic Product Market Fits. Dann sind wir in den Hagebaumarkt München Nord reingelaufen. Mhm. Ist so, ist ein Hagebaumarkt. Der geführt wird von dem Herrn Schmalz. Herr Schmalz war bei den Gebirgsjägern früher, also ganz alte Schule, und hat auch so wirklich seinen Hagebaumarkt extrem ordentlich, extrem kontrolliert, also so ganz, ganz ordentlich irgendwie unter Kontrolle. Und da sind wir reingelaufen und haben gesagt, so, hey, Parkplatz, und die sind direkt, Parkplatz, Riesenthema hier. Ich habe hier einen Parkplatz, direkt hier vorne mein Parkplatz, die Leute prügeln sich. Der ist immer so voll, dass ich weiß gar nicht, wie ich das in Kontrolle kriegen soll. Ich laufe hier jeden Tag 2 Stunden über meinen Parkplatz und gucke, wer hier parkt, der hier eigentlich gar nicht parken soll, und hänge dem irgendwie einen Zettel vorne rein. Ja. Und ich habe extra da vorne das Parkhaus gebaut, das ist 200 Meter weiter. Und das ist immer leer. Da hat keiner Bock zu parken, weil keiner diese 200 Meter laufen. Das ist 8-stöckig und 5 Stockwerke davon sind leer. Also irgendwie so alle Probleme, die es im Parken gibt. Und er sagt so, hey Jungs, wenn ihr da eine kamerabasierte Lösung habt, ich zahle euch jeden Monat 1500 Euro dafür. Sofort. Und dann haben wir gesagt, Herr Schmalz, say no more. Wir sind am Start. Haben wir den ersten Kunden, das war der Hagebaumarkt München Nord. Da haben wir dann wirklich, das war auch geil für uns, weil wir dann wirklich auf dem Parkplatz standen und dann die Kameras installieren konnten. Und da auch wirklich so im Baumarkt Materialien holen können. Wir haben dann irgendwie Discount vom Herrn Schmalz bekommen für Handwerksmaterialien. Und es war wirklich so, es war nochmal eine ganz eigene Phase so, weil wir da mit dem Kunden gesprochen haben, das Produkt entwickelt haben.
Das war der erste Teil mit Jakob. Wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne Rezension da oder gib mal ein Feedback an christopher@sodenkengewinner.de. Ich freue mich drauf und in dem Sinne, bis nächste Woche zum zweiten Teil. Ciao, ciao.